Die frühen Ursprünge der Kelten reichen tief in die Vorgeschichte Europas zurück und lassen sich bis etwa 2000 bis 1200 vor Christus zurückverfolgen. Also in eine Zeit, die lange vor dem eigentlichen Auftritt der historisch fassbaren Kelten liegt. In dieser Epoche war Mitteleuropa ein Mosaik verschiedenster indoeuropäischer Stämme und Kulturen, die durch Wanderbewegungen, Handelskontakte und technologische Entwicklungen miteinander verbunden waren. Es war eine Zeit des langsamen Wandels, in der sich die Grundlagen für spätere keltische Identitäten herausbildeten. Ein bedeutendes Fundament legten die sogenannten Urnenfelderkulturen, die etwa ab 1300 vor Christus in Mitteleuropa auftraten. Diese Kulturen erhielten ihren Namen von der Sitte, die Toten nach der Einäscherung in Urnen beizusetzen und auf eigens dafür angelegten Friedhöfen, den Urnenfeldern, zu bestatten. Diese Bestattungssitte breitete sich von der Donau bis weit nach Westen und Norden aus und prägte ganze Regionen. Sie war nicht nur Ausdruck eines veränderten Umgangs mit dem Tod, sondern zeugt auch von tiefgreifenden sozialen und religiösen Vorstellungen, die über die lokalen Gemeinschaften hinauswiesen. Die Menschen dieser Zeit lebten überwiegend in kleinen Siedlungen, betrieben Ackerbau und Viehzucht und waren handwerklich geschickt. Sie bearbeiteten Bronze, stellten kunstvoll verzierte Waffen, Schmuck und Werkzeuge her und führten lebhaften Handel, der sie bis an die Küsten des Mittelmeers und darüber hinaus verband. Über Handelswege gelangten Zinn, Bernstein und Salz, aber auch Ideen und künstlerische Einflüsse in entlegene Gegenden Europas. So begann sich schon in dieser frühen Phase ein Netz kultureller Verbindungen zu entwickeln, das später die Grundlage für die weit verzweigte keltische Welt bildete. Gleichzeitig vollzogen sich tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen. Aus den zunächst lockeren Stammesverbänden entstanden allmählich hierarchisch organisierte Strukturen mit einer kriegerischen Elite, die sich durch Prunkgräber, aufwendige Grabbeigaben und eigene Symbole hervortat. Diese Entwicklung zu stärker differenzierten Gesellschaften legte den Keim für jene soziale Ordnung, die in den späteren keltischen Fürstentümern zur vollen Blüte gelangen sollte. Obwohl man in dieser frühen Zeit noch nicht von Kelten im engeren Sinne sprechen kann, bilden die Urnenfelderkultur und verwandte Gruppen doch das unmittelbare kulturelle und ethnische Umfeld, aus dem sich die keltischen Völker später entwickeln sollten. Ihre Sprache, Religion und Kunst hatten noch kein spezifisch keltisches Gepräge, aber in diesen Jahrhunderten wurden die Grundlagen gelegt, auf denen sich dann in der Eisenzeit mit der Hallstatt- und Latenkultur eine klar erkennbare keltische Identität herausbildete. So markiert diese frühe Phase der europäischen Geschichte eine wichtige Vorgeschichte der Kelten, eine Zeit des Übergangs, in der sich aus den vielfältigen Einflüssen und Verbindungen eine eigenständige kulturelle Entwicklung herauskristallisierte. Sie zeigt, dass die Kelten nicht plötzlich auf der historischen Bühne erschienen, sondern das Ergebnis eines langen Prozesses waren, der Jahrhunderte zuvor begonnen hatte und tief in die Bronzezeit zurückreicht. Hallstattkultur. Die Hallstattkultur, die etwa von 800 bis 450 vor Christus datiert wird, stellt den ersten klar fassbaren Abschnitt der keltischen Geschichte dar und ist nach dem bedeutenden Fundort Hallstatt im heutigen Oberösterreich benannt. Dort wurden im 19. Jahrhundert hunderte Gräber und spektakuläre Grabbeigaben entdeckt, die ein eindrucksvolles Bild dieser frühen eisenzeitlichen Gesellschaft vermitteln. Die Hallstattkultur gilt als die erste eindeutig keltische Kultur Mitteleuropas und bildet den Übergang von den bronzezeitlichen Kulturen zu einer ausgeprägten keltischen Identität. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckte sich über weite Teile des heutigen Österreich, Süddeutschlands, vor allem Bayern, Böhmens und darüber hinaus bis in die Schweiz und Norditalien. Die Hallstattkultur entwickelte sich vor allem an reichen Salzvorkommen, die den wirtschaftlichen Motor dieser Epoche darstellten. Der Salzabbau von Hallstatt war dabei nicht nur eine lokale Besonderheit, sondern ein Zentrum von europäischer Bedeutung. Salz, das weiße Gold der Antike, war unverzichtbar zur Konservierung von Lebensmitteln und wurde über weite Strecken gehandelt. So verbanden Handelsnetze Hallstatt mit dem Mittelmeerraum, was den dortigen Eliten Zugang zu Luxusgütern wie Bronze- und Goldschmuck, Trinkgeschirr oder korinthischen Helmen verschaffte. Diese wirtschaftliche Blüte schlug sich auch in der Gesellschaftsstruktur nieder. Mächtige Fürstenherrschaften entstanden, die ihren Reichtum in prachtvollen Grabhügeln zur Schau stellten. Die Hallstattzeit ist berühmt für ihre reich ausgestatteten Fürstengräber. Wagen, Waffen, aufwendig gearbeitete Schwerter, Trinkhörner, Fibeln und kunstvolle Schmuckstücke begleiteten die Toten ins Jenseits und gaben Zeugnis von ihrem Rang und ihren Kontakten weit über die eigenen Stammesgebiete hinaus. Solche Gräber wie in Hochdorf bei Stuttgart oder in Glauberg in Hessen, etwas später, aber noch vom Hallstattgeist geprägt, dokumentieren die Bedeutung einer kriegerischen und zugleich repräsentativen Oberschicht. Auch das Alltagsleben war geprägt von bedeutenden Neuerungen. Die Verarbeitung von Eisen setzte sich in dieser Zeit endgültig durch und löste die Bronze als wichtigstes Material für Waffen und Werkzeuge ab. Damit wurden Ackerbau und Handwerk effizienter, was wiederum wachsende Siedlungen und eine stärkere Arbeitsteilung ermöglichte. Die Menschen lebten in dörflichen Strukturen, oft mit Palisaden oder Gräben befestigt, betrieben Viehzucht, Ackerbau und spezialisiertes Handwerk. Keramik und Metallarbeiten dieser Zeit zeigen bereits kunstvolle Muster, die man später als typisch keltisch bezeichnen wird. In der Hallstattkultur lässt sich also erstmals eine ausgeprägte gesellschaftliche Hierarchie, eine weitreichende Handelsvernetzung und ein hoher Grad an kultureller Eigenständigkeit erkennen, der deutlich über die diffuse, fragmentierte Welt der vorherigen Urnenfelderzeit hinausging. Sie bildet somit den ersten großen Höhepunkt der vorrömischen mitteleuropäischen Kulturen und legt den Grundstein für das, was man in der Forschung später als das keltische Europa bezeichnen wird. Gleichzeitig war die Hallstattkultur keine starre Einheit. Sie war vielmehr ein dynamisches Geflecht von Fürstentümern und Stammesgebieten, die sich in Kunststilen und Bestattungsritualen unterschieden, aber durch Handel, gemeinsame Glaubensvorstellungen und ähnliche soziale Strukturen verbunden waren. Am Ende der Hallstattzeit zeichnete sich dann bereits eine weitere kulturelle Umformung ab, die in der nachfolgenden Lateinkultur ihren Ausdruck fand und die keltische Welt in eine neue Blüte führte. Lateinkultur. Die Lateinkultur, die etwa ab 450 vor Christus beginnt und bis zur Zeitenwende reicht, markiert den Höhepunkt der keltischen Kultur in Europa und ist damit die Epoche, in der die Kelten ihre größte Ausstrahlung und kulturelle Eigenständigkeit entwickelten. Benannt wurde sie nach dem bedeutenden Fundort Latein am Neuenburger See in der heutigen Schweiz, wo im 19. Jahrhundert tausende Waffen, Schmuckstücke und Alltagsgegenstände aus dem Wasser geborgen wurden. Diese Funde zeigen eine reiche, hochentwickelte Kunst- und Handwerkskultur, die weithin zum Synonym für die klassischen Kelten geworden ist. In dieser Zeit breitete sich die keltische Welt von ihrem Kernraum in Süddeutschland, der Schweiz und Ostfrankreich weit über Mitteleuropa hinaus aus. Keltische Stämme lebten nun nicht nur in Bayern, Österreich und Böhmen, sondern auch in Belgien, den Niederlanden, Spanien, weiten Teilen Frankreichs, auf den britischen Inseln und sogar bis in die Karpaten und nach Kleinasien. Diese weite Verbreitung zeigt, wie mobil und dynamisch die keltischen Gesellschaften waren, aber auch, wie flexibel sie sich an unterschiedliche geografische und politische Gegebenheiten anpassen konnten. Die Latènekultur war gekennzeichnet durch einen unverwechselbaren Kunststil, der weit über das hinausging, was man in der Hallstattzeit kannte. Typisch sind filigrane, schwungvolle Muster aus Ranken, Spiralen und Tiermotiven, die sich auf Fibeln, Schilden, Helmen und Trinkgefäßen finden. Diese Kunst ist abstrakt und zugleich lebendig. Sie spielt mit Symmetrie und Bewegung und offenbart einen hohen ästhetischen Anspruch. Besonders Schmuckstücke wie Torques, massive Halsringe, kunstvoll verzierte Schwerter oder prunkvolle Helme belegen den Rang ihrer Träger und die Bedeutung von Statussymbolen in der keltischen Elite. Gleichzeitig entwickelte sich auch das gesellschaftliche Leben weiter. Es entstanden befestigte Zentren. Erste echte Städte im keltischen Raum, die sogenannten Oppida, die in einer späteren Phase die Landschaft prägten. Diese waren Handelsplätze, Handwerkszentren und politische Mittelpunkte, von denen aus Fürsten ihre Macht ausübten. Händler brachten Waren aus dem Mittelmeerraum in die keltischen Gebiete. Wein, Olivenöl und feine Keramik gelangten bis nach Gallien und Süddeutschland, während keltische Erzeugnisse wie Salz, Eisenwaren und Sklaven in den Süden exportiert wurden. Diese wirtschaftliche Vernetzung trug erheblich zum Reichtum und zur Stabilität vieler keltischer Regionen bei. Politisch blieb die Welt der Latènezeit jedoch zersplittert. Es gab keine großen Reiche oder einheitlichen Staaten, sondern zahlreiche Stämme und Fürstentümer, die oft in Konkurrenz zueinander standen. Zwar verband sie eine ähnliche Kultur, Sprache und Religion, doch interne Rivalitäten und lokale Machtinteressen führten immer wieder zu Konflikten. Diese Zersplitterung sollte den Kelten später gegenüber gut organisierten Großmächten wie Rom zum Verhängnis werden. Die Latènekultur ist daher einerseits die Blütezeit der keltischen Kunst, Wirtschaft und gesellschaftlichen Organisation, andererseits aber auch eine Zeit, in der die fehlende politische Einheit die Kehrseite dieser Vielfalt war. Was jedoch bleibt, ist ein faszinierendes kulturelles Erbe, das sich in zahllosen Fundstücken erhalten hat und bis heute unsere Vorstellung von den klassischen Kelten prägt. Kunstvolle Metallarbeiten, dynamische Muster, stolze Krieger, mächtige Fürsten und eine tief verwurzelte Natur- und Götterverehrung. Die Latènezeit brachte damit das hervor, was bis heute als der Inbegriff keltischer Kultur gilt und die Geschichte Europas nachhaltig beeinflusste. Keltische Expansion. Die Zeit zwischen dem 5. und 3. Jahrhundert vor Christus war von einer bemerkenswerten Dynamik innerhalb der keltischen Welt geprägt. Es ist die Epoche, in der die Kelten nicht nur ihre Kultur in Mitteleuropa festigten, sondern sich weit darüber hinaus ausbreiteten und zu einer dominierenden Kraft in großen Teilen Europas wurden. Diese Expansion hatte weitreichende Folgen für die politische, ethnische und kulturelle Landkarte des Kontinents. Ausgehend von ihren Kerngebieten in Süddeutschland, Österreich, Böhmen, der Schweiz und Ostfrankreich begannen keltische Stämme in dieser Zeit, neue Lebensräume zu erschließen. Die Gründe für diese Migrations- und Eroberungsbewegungen sind vielschichtig. Bevölkerungsdruck durch ein starkes Wachstum, das Streben nach neuen Ressourcen, innere Konflikte, die Gruppen zur Abwanderung zwangen oder auch die Suche nach prestigeträchtigen Beutezügen und Handelswegen dürften dabei eine Rolle gespielt haben. Zudem bot die lockere politische Struktur der Kelten mit vielen autonomen Stammesverbänden Raum für einzelne Gruppen, eigene Wege zu gehen. Nach Westen drangen keltische Siedler und Krieger tief nach Gallien vor, also in das Gebiet des heutigen Frankreichs und Belgiens, wo sie sich dauerhaft niederließen. Sie gründeten zahlreiche neue Stammesgebiete und beeinflussten die lokale Bevölkerung so nachhaltig, dass Gallien später zum Inbegriff keltischen Lebensraums wurde. Ebenso erreichten keltische Gruppen die britischen Inseln. In England, Wales, Schottland und Irland vermischten sie sich mit bereits ansässigen Gemeinschaften und schufen dort eine besondere Variante der keltischen Kultur, die sich teilweise bis heute erhalten hat. Nach Süden überschritten die Kelten die Alpen und ließen sich in der fruchtbaren Poebene nieder. Dort gründeten sie Städte und dominierten die Region über Generationen hinweg, ehe sie schließlich mit Rom in Konflikt gerieten. Die Eroberung Norditaliens durch keltische Gruppen markierte einen der wichtigsten Schritte ihrer Expansion und sollte die Geschichte dieser Region nachhaltig beeinflussen. Besonders spektakulär war auch die Ausbreitung nach Osten. Keltische Stämme zogen über den Balkan und erreichten schließlich Griechenland und sogar Kleinasien. Diese Bewegungen führten dazu, dass keltische Krieger etwa um 279 v. Chr. Bis vor das Heiligtum von Delphi in Griechenland zogen und später in Anatolien das Gebiet Galatien gründeten. Diese Expansionen werden in den späteren Abschnitten deiner Geschichte noch genauer behandelt, zeigen aber schon hier, wie weitreichend der keltische Einfluss reichte. Überall, wo die Kelten hinkamen, hinterließen sie deutliche Spuren. Sie brachten ihre Handwerkskunst, ihre religiösen Vorstellungen und ihre soziale Organisation mit, verschmolzen aber auch oft mit lokalen Traditionen. Ihre Expansion war dabei keine einheitlich geführte Eroberung durch ein zentrales Machtzentrum, sondern das Ergebnis vieler einzelner Züge und Wanderungen unabhängiger Gruppen, die sich neue Räume suchten. Diese Flexibilität machte die Kelten so erfolgreich, führte aber auch dazu, dass sie langfristig keine geschlossene politische Einheit bildeten. So ist die keltische Expansion des 5. bis 3. Jahrhunderts vor Christus einer der faszinierendsten Abschnitte in der europäischen Frühgeschichte. Sie verwandelte die Kelten von einem regionalen Volk Mitteleuropas in ein weit verzweigtes Kulturphänomen, das vom Atlantik bis nach Anatolien reichte und dessen Einfluss in Sprache, Kunst und Mythologie noch Jahrhunderte später spürbar war. Gründung von Oppida. Ab dem 3. Jahrhundert vor Christus erlebte die keltische Welt eine bemerkenswerte städtebauliche und gesellschaftliche Entwicklung, die sich in der Gründung von Oppida niederschlug. Diese großflächigen, oft stark befestigten Siedlungen markieren eine neue Phase in der Geschichte der Kelten und gelten als erste stadtähnliche Zentren nördlich der Alpen. Mit den Oppida begann eine Zeit, in der Handel, Handwerk, Verwaltung und politische Macht in bislang unbekanntem Maße zentralisiert wurden. Der Begriff Oppidum stammt aus dem Lateinischen und wurde von den Römern übernommen, um diese beeindruckenden Anlagen zu beschreiben. Tatsächlich war ihr Erscheinungsbild für Zeitgenossen beeindruckend. Sie lagen meist auf strategisch günstigen Anhöhen, waren von mächtigen Wallanlagen und hölzernen Palisaden umgeben und konnten Flächen von mehreren Dutzend bis über 100 Hektar einnehmen. Die Konstruktion der Befestigungen, etwa in der sogenannten Murus Gallicus-Bauweise mit Holzbalkengerüsten, Steinfassaden und Erdaufschüttungen, zeugt von hoher Ingenieurskunst und großem organisatorischem Aufwand. Die Gründe für das Entstehen solcher Zentren sind vielfältig. Einerseits wuchs der innere und äußere Druck, Konflikte zwischen keltischen Stämmen, die Bedrohung durch germanische Gruppen aus dem Norden und die zunehmende Präsenz Roms im Süden Europas machten es notwendig, große, sichere Sammelpunkte zu schaffen. Andererseits erlaubte der florierende Fernhandel und die Arbeitsteilung innerhalb der keltischen Gesellschaft, dass sich spezialisierte Handwerks- und Handelszentren bilden konnten. In den Oppida fanden sich Werkstätten von Metallhandwerkern, Töpfereien, Münzprägestätten und Lagerhäuser. Hier lebten nicht nur Bauern und Handwerker, sondern auch eine wohlhabende Oberschicht, die durch den Handel zu Reichtum gelangte. Händler brachten Wein, Keramik, Glas und Luxusgüter aus dem Mittelmeerraum in diese keltischen Städte, während im Gegenzug Salz, Eisenprodukte und Sklaven ausgeführt wurden. Münzfunde belegen ein zunehmend entwickeltes Wirtschaftssystem, in dem lokale Fürsten eigene Silber- und Goldmünzen prägen ließen. Dies zeugt von einer neuen ökonomischen Selbstständigkeit und einem erweiterten Selbstverständnis. Oppida waren darüber hinaus politische und kultische Mittelpunkte. Hier residierten lokale Fürsten, hielten Hof, empfingen Gesandte und organisierten Stammesversammlungen. Die Größe und Ausstattung dieser Siedlungen sowie repräsentative Bauten oder kultische Plätze lassen erkennen, dass sie mehr waren als nur große Dörfer. Sie waren Ausdruck von Macht und Identität, Monumente eines erwachenden städtischen Lebens in der keltischen Welt. Bekannte Oppida wie Manching bei Ingolstadt, Bibracte in Burgund oder Alesia in Gallien, später Schauplatz des entscheidenden Kampfes zwischen Vercingetorix und Julius Caesar, zeigen die Vielfalt und Bedeutung dieser Anlagen. Sie fungierten als regionale Hauptorte, zogen Bevölkerung aus weiten Umkreisen an und veränderten die soziale Struktur der keltischen Stämme nachhaltig. Die Entstehung der Oppida belegt eindrucksvoll, dass die Kelten nicht nur ein Volk kriegerischer Stammesverbände waren, sondern auch über die Fähigkeit verfügten, komplexe urbane Strukturen aufzubauen. Damit legten sie wichtige Grundlagen für die spätere Integration in die städtisch geprägte Welt des Römischen Reiches, das viele dieser Siedlungen übernahm und weiterentwickelte. Die Oppida sind somit ein Höhepunkt keltischer Eigenentwicklung, die auf wirtschaftlicher Blüte, politischer Konsolidierung und einem hohen Maß an Organisation beruhte. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Kelten am Vorabend der römischen Expansion eine hochdifferenzierte Gesellschaft bildeten. Eroberung Norditaliens. Etwa um 400 vor Christus begann ein bedeutendes Kapitel der keltischen Expansion, das die Geschichte Norditaliens nachhaltig prägen sollte. Die Eroberung und Besiedlung der fruchtbaren Poebene durch keltische Stämme, die von den Griechen und Römern meist pauschal als Gallier bezeichnet wurden. Dieses Ereignis war nicht nur ein weiterer Beleg für die beeindruckende Mobilität und Kraftentfaltung der Kelten, sondern auch ein Vorbote der intensiven Konfrontationen mit der aufstrebenden Macht Rom. Die genauen Ursachen für diesen groß angelegten Zug über die Alpen sind bis heute nicht eindeutig geklärt. Vermutlich spielten mehrere Faktoren zusammen: Bevölkerungsdruck und Ressourcenknappheit in den angestammten keltischen Gebieten Mitteleuropas, politische Konflikte zwischen einzelnen Stämmen, aber auch die Aussicht auf reiche Beute und neues Siedlungsland. Die weiten, fruchtbaren Ebenen Norditaliens boten ideale Bedingungen für Landwirtschaft und Viehzucht und waren zugleich verkehrsgeografisch günstig gelegen, um Handel zwischen Mittelmeerraum und Mitteleuropa zu kontrollieren. Zunächst durchstreiften keltische Gruppen die Region nur plündernd, doch bald begannen sie, sich dauerhaft niederzulassen. Sie gründeten zahlreiche Siedlungen, die später römisch werden sollten, darunter Mailand, Mediolanum, Brescia, Brixia, Bologna, Felsina wurde von den Etruskern übernommen und später keltisch geprägt, und viele andere Orte. Die Kelten brachten ihre gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen mit. Ihre Fürstentümer, ihre Kunst und ihre religiösen Bräuche verschmolzen in Norditalien mit den lokalen etruskischen und italischen Traditionen und schufen eine reiche, vielschichtige Kultur. Diese Einwanderung hatte weitreichende Folgen. Sie brachte die Kelten in direkten Kontakt und später in Konflikt mit den Etruskern, die bis dahin Norditalien kulturell dominierten, sowie mit den griechischen Kolonien im Süden. Noch entscheidender war jedoch die wachsende Rivalität mit Rom, denn die Anwesenheit starker keltischer Stammesgruppen vor den Toren des jungen römischen Einflussbereiches war eine latente Bedrohung, die immer wieder zu Spannungen und offenen Kriegen führte. Das Bild der furchterregenden Gallier, das in der römischen Literatur so oft bemüht wird, nahm hier seinen Ursprung. Die Römer erlebten die Kelten nicht mehr nur als ferne exotische Völker jenseits der Alpen, sondern als direkte Nachbarn, die mächtige, oft schwer zu berechnende Gegner darstellten. Diese Spannung sollte wenig später in dramatischen Ereignissen gipfeln, als keltische Krieger unter dem Anführer Brennus Rom selbst bedrohten. Ein Ereignis, das den Römern in kollektiver Erinnerung als Schock und Trauma erhalten blieb. Doch zunächst blühten die keltischen Gemeinschaften in Norditalien auf. Sie profitierten vom Handel mit dem Mittelmeerraum, kontrollierten wichtige Transitwege und entwickelten eine eigenständige Mischkultur, in der keltische, etruskische und italische Elemente zusammenflossen. Archäologische Funde von Gräbern, Waffen, Schmuck und Keramik aus dieser Zeit belegen eine wohlhabende, stolze Gesellschaft, die den Anspruch erhob, gleichberechtigt neben anderen großen Kulturen der Zeit zu stehen. Die Eroberung und Besiedlung Norditaliens durch die Kelten war damit nicht nur eine Episode militärischer Expansion, sondern auch ein entscheidender Schritt zur Verflechtung der keltischen Welt mit den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen des Mittelmeerraums. Sie führte die Kelten in eine direkte Nachbarschaft zu Rom, ein Verhältnis, das bald von Gewalt, aber auch von wechselseitiger Beeinflussung geprägt sein sollte und die Geschicke beider Seiten nachhaltig veränderte. Plünderung Roms. Die Plünderung Roms im Jahr 390 vor Christus durch keltische Krieger unter der Führung des legendären Brennus zählt zu den dramatischsten und zugleich symbolträchtigsten Episoden der frühen römischen Geschichte. Sie markiert nicht nur den ersten großen Zusammenstoß zwischen der aufstrebenden Stadt Rom und den Kelten, sondern prägte auch das römische Selbstverständnis und die kollektive Erinnerung an die Gallier-Gefahr über Jahrhunderte hinweg. Der Hintergrund dieses Ereignisses liegt in der dynamischen Expansion der Kelten im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus, als sie von Mitteleuropa aus die Alpen überquerten und Norditalien besiedelten. Dabei gerieten sie zwangsläufig in Kontakt und Konflikt mit den dortigen etruskischen und italischen Städten. Um 390 vor Christus, nach der traditionellen römischen Zeitrechnung, die modernen Berechnungen schwanken leicht, kam es zur entscheidenden Konfrontation. Eine Gruppe gallischer Senonen, geführt von Brennus, zog nach Süden und belagerte die Stadt Clusium. Als Rom versuchte, durch Gesandtschaften zu vermitteln, eskalierte die Lage, was die Gallier zum direkten Marsch auf Rom veranlasste. In der Schlacht an der Allia, einem Nebenfluss des Tiber, erlitt das römische Heer eine vernichtende Niederlage. Die gallischen Krieger stürmten daraufhin fast ungehindert in die weitgehend schutzlose Stadt. Während sich die römischen Senatoren in einer Mischung aus Würde und Resignation in ihren Amtstrachten auf den Forumstufen niederließen und dort getötet wurden, zogen sich die meisten Überlebenden auf die befestigte kapitolinische Anhöhe zurück. Dort widerstanden sie einer monatelangen Belagerung, während die Gallier den Rest der Stadt brandschatzten, plünderten und verwüsteten. Nach langen Aushandlungen und laut der römischen Überlieferung erst, nachdem Brennus das berühmte »Ve Victis«, »Wehe den Besiegten«, ausgerufen haben soll, als er die Gewichte für das Lösegeld manipulierte, kauften sich die Römer schließlich mit einer gewaltigen Goldsumme frei. Daraufhin zogen die Gallier ab, beladen mit reicher Beute. Auch wenn spätere römische Historiker versuchten, die Schmach durch Legenden abzumildern, etwa durch die Erzählung, dass der Feldherr Camillus die Gallier schließlich doch noch vertrieben habe, bleibt der Kern. Rom hatte in seiner Frühzeit eine demütigende Katastrophe durch keltische Krieger erlebt. Dieses Trauma wirkte tief in die römische Psyche hinein. Der Schrecken, dass barbarische Kriegermassen in die Hauptstadt eindringen und sie niederbrennen konnten, bestimmte fortan römische Militärpolitik und Städtebau. Mauern wurden verstärkt, das Heer professionalisiert und eine ständige Wachsamkeit gegenüber den Galliern jenseits der Alpen entwickelt. In späteren Jahrhunderten wurde diese Furcht immer wieder als Rechtfertigung für präventive Kriegszüge gegen keltische Stämme angeführt. Für die Kelten selbst war der Zug unter Brennus jedoch keine nachhaltige Eroberung. Nach der Plünderung zogen sie mit ihrer Beute wieder ab und kehrten in ihre Siedlungsgebiete in Norditalien zurück. Die Episode zeigt anschaulich den Charakter vieler keltischer Kriegszüge jener Zeit, weniger auf langfristige Herrschaft über fremde Städte ausgerichtet, sondern eher auf Beute, Prestige und kurzfristige Machtdemonstration. Gleichwohl war die Plünderung Roms ein machtvolles Symbol für die Schlagkraft der keltischen Heere und für die weitreichende Wirkung ihrer Expansion. Sie hinterließ bei den Römern eine Mischung aus Angst und Respekt, die den weiteren Verlauf der keltisch-römischen Beziehungen entscheidend prägen sollte. Kelten am Balkan und in Griechenland. Um das Jahr 279 vor Christus ereignete sich eines der kühnsten und zugleich umstrittensten Kapitel der keltischen Expansion. Der Zug großer keltischer Heerhaufen von Mitteleuropa über den Balkan bis nach Griechenland. Diese Unternehmung, die tief in die Welt der hellenistischen Königreiche vordrang, führte nicht nur zu dramatischen Auseinandersetzungen, sondern hinterließ auch tiefe Spuren in den Erinnerungen der Griechen und der späteren Geschichtsschreibung. Ausgelöst wurde diese neue Wanderbewegung vermutlich durch eine Kombination von innerem Druck und äußerem Anreiz. Bevölkerungswachstum und Rivalitäten in den keltischen Gebieten Mitteleuropas könnten dazu geführt haben, dass sich ganze Stammesgruppen mit Frauen, Kindern und ihrem Besitz auf den Weg machten, während gleichzeitig das durch Alexander den großen destabilisierte östliche Mittelmeerraum reiche Beute versprach. So formierten sich große keltische Verbände, die zunächst in mehreren Wellen über das Karpatenbecken und die Donau nach Südosten zogen. Auf dem Balkan besiegten sie lokale Thraker und Makedonen und richteten dort erhebliche Zerstörungen an. Besonders aufsehenerregend war der Einfall in Griechenland selbst. Im Jahr 279 vor Christus stießen keltische Truppen unter einem Anführer namens Brennus bis nach Mittelgriechenland vor. Ihr Ziel war das berühmte Heiligtum von Delphi, das legendäre Orakel des Apollon und Hort unschätzbarer Schätze. Die Griechen sahen in dieser Bedrohung eine Entweihung heiligster Stätten und rüsteten unter höchster Anspannung zur Verteidigung. Laut den griechischen Quellen scheiterten die Kelten schließlich an einer Kombination aus mutigem Widerstand der Griechen, schwierigen klimatischen Bedingungen und einem unerwarteten Schneesturm, der ihre Truppen dezimierte. Der Angriff auf Delphi wurde von der späteren griechischen Historiographie zu einem triumphalen Mythos ausgeschmückt, der die göttliche Bestrafung der Barbaren betonte und Delphi damit noch stärker als Ort göttlicher Macht verherrlichte. Für die Kelten bedeutete das Scheitern jedoch keineswegs das Ende ihrer Wanderung. Ein Teil der keltischen Gruppen zog sich auf den Balkan zurück, andere aber suchten neue Chancen in Kleinasien, dem heutigen Anatolien. Dort boten rivalisierende hellenistische Herrscher keltischen Kriegern Söldnerverträge an oder ließen sie siedeln, um sie für eigene Machtkämpfe einzusetzen. So kam es zur Gründung von Galatien, einem Gebiet in Zentralanatolien, wo sich die Kelten dauerhaft niederließen und ihre Identität über Generationen hinweg bewahrten. Ein Thema, das noch in einem eigenen Abschnitt deiner Geschichte behandelt wird. Die keltischen Züge in den Balkan und nach Griechenland zeigen eindrücklich, wie weitreichend und zugleich flexibel die keltischen Gruppen agierten. Sie scheuten weder große Distanzen noch den Kontakt mit hochentwickelten Zivilisationen wie den Griechen, mischten sich dort in lokale Konflikte ein und hinterließen ein zwiespältiges Bild. Einerseits als gefürchtete, zerstörerische Barbaren, andererseits als begehrte Söldner und Händler. Damit wurde diese Phase der keltischen Geschichte zu einem Teil jener weiten, fast kontinentübergreifenden Netzwerke, die die Kelten in der Spätzeit ihrer Eigenmacht noch einmal eindrucksvoll demonstrierten, bevor die großen Imperien Roms und der hellenistischen Königreiche ihre Spielräume allmählich einschränkten. Gründung von Galatien. Die Gründung von Galatien im Jahr 278 vor Christus ist eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür, wie weit die Reichweite der keltischen Expansion tatsächlich reichte und wie flexibel und anpassungsfähig diese Völkerschaften in der Fremde agierten. Sie führte dazu, dass sich Kelten dauerhaft in einer Region niederließen, die hunderte Kilometer von ihren ursprünglichen mitteleuropäischen Siedlungsgebieten entfernt lag. Im Herzen Anatoliens, des heutigen Zentralanatolien in der Türkei. Diese Entwicklung war direkt eine Folge der großen keltischen Wanderzüge über den Balkan und nach Griechenland. Nachdem ein Teil der Kelten unter Führung verschiedener Häuptlinge wie Leonorios und Lutharios den Versuch, Griechenland dauerhaft zu kontrollieren, aufgegeben hatte, setzten sie ihre Wanderung fort. Hellhörig geworden durch die Nachrichten über diese kriegerischen, aber auch militärisch geschickten Gruppen, rief sie der bithynische König Nikomedes auf den Plan. Er befand sich in einem dynastischen Konflikt mit seinem Bruder und bot den Kelten Söldnerverträge an, um ihre Kriegskunst für eigene Zwecke zu nutzen. Im Gegenzug erhielten die keltischen Stämme Landrechte, Vorräte und eine sichere Niederlassungsperspektive. So zogen die Kelten über den Bosporus nach Kleinasien und ließen sich schließlich in einer fruchtbaren Hochlandregion nieder, die fortan nach ihnen Galatien genannt wurde. Dieses Gebiet lag im Zentrum Anatoliens und grenzte an Phrygien und Kappadokien. Die Kelten, die hier siedelten, waren keineswegs nur lose Kriegerhorden, sondern ganze Stammesverbände mit Frauen, Kindern und ihrem Vieh. Sie organisierten sich in drei Hauptstämme, die Tectosages, Tolistobogia und Trocmer, und übernahmen die Verwaltung ihres neuen Landes weitgehend eigenständig. Was Galatien besonders bemerkenswert macht, ist die Tatsache, dass die keltische Kultur hier über Jahrhunderte hinweg erstaunlich stabil blieb. Die Kelten behielten ihre Sprache, ihre Stammesstrukturen, ihre Rechtsgewohnheiten und vieles von ihrem religiösen Erbe bei, selbst als sie zunehmend in den Einflussbereich hellenistischer Reiche und später Roms gerieten. Noch im ersten Jahrhundert nach Christus berichtet Cicero von galatischen Fürsten, die keltische Titel führten und nach keltischem Brauch Recht sprachen. Sogar in neutestamentlichen Texten wird Galatien erwähnt. Paulus schrieb seinen berühmten Brief an die Galater, wobei die Adressaten Nachfahren jener Kelten waren, die fast 300 Jahre zuvor über den Balkan nach Anatolien gezogen waren. Archäologische Funde bestätigen diese Kontinuität. In galatischen Gräbern wurden typisch keltische Waffen, Fibeln und Schmuckstücke entdeckt, die kunstvoll gearbeitete Spiralen und Knotenverzierungen zeigen, ganz im Stil der Latän-Tradition. Auch in der sozialen Organisation lebten viele keltische Elemente fort, wenngleich die Kelten Galatiens natürlich gleichzeitig hellenistische und später römische Einflüsse aufnahmen, was zu einer faszinierenden Mischkultur führte. Die Gründung von Galatien steht somit symbolhaft für die außergewöhnliche Mobilität und Integrationskraft der Kelten. Aus einem Volk, das ursprünglich in Mitteleuropa beheimatet war, wurde eine Gruppe, die ihre Lebensweise und Identität über Kontinente hinweg bewahren konnte. Galatien überdauerte als keltisch geprägtes Gebiet bis tief in die Kaiserzeit und ist eines der eindrucksvollsten Zeugnisse dafür, dass die Kelten nicht nur wilde Krieger waren, sondern auch fähig, komplexe, langlebige Gesellschaften fern ihrer Ursprungsgebiete zu etablieren. Dieses Kapitel der keltischen Geschichte verbindet damit die europäische mit der anatolischen Welt und verleiht dem Bild der Kelten eine wahrhaft internationale Dimension. Kriegerische Gesellschaft. Die keltische Welt war in hohem Maße von einer kriegerischen Kultur geprägt. Die Kelten galten schon ihren antiken Nachbarn, Griechen und Römern, als ein Volk tapferer, aber auch oft unberechenbarer und zerstrittener Krieger. Dieses Bild ist nicht nur das Ergebnis fremder Propaganda oder Übertreibung, sondern spiegelt tatsächliche soziale und kulturelle Strukturen wider, die das Leben der Kelten entscheidend bestimmten. Der Stand der Krieger bildete das Rückgrat der keltischen Gesellschaft. Mut, Tapferkeit und persönliche Ehre galten als höchste Ideale, und der Kampf bot eine Bühne, auf der sich diese Tugenden beweisen ließen. Zahlreiche antike Autoren berichten, wie Kelten in die Schlacht zogen, oft mit blanken Oberkörpern, um ihre Furchtlosigkeit zu zeigen und ihre Körper mit Schmuck und Kriegsbemalung zierten. Waffen waren nicht nur Werkzeuge des Kampfes, sondern Statussymbole. Prunkvoll verzierte Schwerter, kunstvolle Schilde und schwere Lanzen zeigten den Rang des Besitzers, während massive Halsringe, die Torques, besonderen Kriegern und Anführern vorbehalten waren. Zugleich waren die Kelten keine zentral organisierten Nationen, sondern in viele Stämme und Stammesfürstentümer zersplittert. Diese Gruppen standen häufig in Rivalität zueinander, was zu wiederkehrenden lokalen Konflikten führte. Allianzen wurden geschlossen und wieder gebrochen. Große, gemeinsame Unternehmungen gegen äußere Gegner waren eher die Ausnahme. Gerade diese innere Zersplitterung trug langfristig dazu bei, dass die Kelten gegenüber mächtigeren, zentralistisch organisierten Reichen wie Rom oder hellenistischen Monarchien oft im Nachteil waren. Doch sie brachte auch eine Gesellschaft hervor, die stark auf persönliche Loyalität, Mut und Prestige bedacht war. Ein besonderes Element dieser Gesellschaft war die Rolle der Druiden. Diese bildeten die geistige Elite der Kelten und genossen höchsten Respekt. Sie fungierten als Priester, Richter, Lehrer und Bewahrer des kollektiven Wissens. Da die Kelten keine eigene Schrift für historische Aufzeichnungen nutzten, wenngleich sie durchaus Schriftsysteme kannten und für Handelszwecke einsetzten, lag die Tradierung von Recht, Mythologie, Ritualen und Geschichtserzählung ganz bei den Druiden. Sie unterrichteten den adeligen Nachwuchs oft über viele Jahre hinweg in den Lehren ihrer Kultur, in Religion und Naturkunde. Die Druiden waren es auch, die in Konflikten schlichtend oder anstachelnd eingreifen konnten. Sie entschieden über Opfer, deuteten Zeichen der Götter und sprachen Recht, was ihre gesellschaftliche Macht enorm machte. Gleichzeitig existierte eine Klasse von Barden, die durch Lob und Spottlieder Ruhm verteilten oder Ruf schädigen konnten. Ein starkes soziales Korrektiv in einer Ehrengesellschaft. All dies zeigt, dass die Kelten eine vielschichtige, streng hierarchische Kriegergesellschaft waren. In der Ehre, Kriegstüchtigkeit und die Zugehörigkeit zu einer Stammeselite das Leben bestimmten, während die Druiden als Hüter des geistigen und religiösen Erbes das Gegengewicht zu den weltlichen Kriegerfürsten bildeten. Dieses Zusammenspiel von mutigen, oft eigenwilligen Kriegern und einer gelehrten, mächtigen Priesterkaste prägte das Selbstverständnis der Kelten und hinterließ ein Bild, das bis heute fasziniert. Eine Kultur, die zugleich von wilder Kraft und tief verwurzelter spiritueller Ordnung bestimmt war. Religion und Kult. Die Religion der Kelten war ein faszinierendes Spiegelbild ihrer engen Verbundenheit mit der Natur und ihrer gesellschaftlichen Ordnung. Sie war ein typischer Vielgötterglaube, geprägt von einer Vielzahl lokaler Gottheiten und Naturgeister, die Bäume, Quellen, Flüsse oder Berge verkörperten. Und anders als die Griechen und Römer, die ihre Götter in monumental errichteten Tempeln verehrten, zogen die Kelten heilige Hain- und Baumhaine, Quellen oder Höhenzüge als Kultstätten vor. Für sie war die Natur selbst durchdrungen von göttlicher Präsenz, und so wurden Rituale oft unter freiem Himmel an heiligen Orten, Nemeter, abgehalten. Die Vielfalt ihrer Götterwelt war ebenso bunt wie regional unterschiedlich. Manche Gottheiten hatten kriegerische Aspekte, andere standen für Fruchtbarkeit, Heilung oder Schutz. Archäologische Funde von Weihegaben, Schwerter, Schmuck, Tierfiguren in Flüssen und Mooren belegen eindrucksvoll, wie die Kelten ihre Götter durch Opfer gnädig zu stimmen suchten. Wasser galt dabei häufig als Tor zur Anderswelt, in die Gaben übergeben wurden. Solche Opferstätten findet man von Irland bis in die Türkei, was zeigt, wie tief dieser Kult in der gesamten keltischen Welt verankert war. Zentral für die religiöse Ordnung der Kelten war die Rolle der Druiden. Sie bildeten die Priesterkaste, die nicht nur die Rituale leitete, sondern auch als Richter, Ratgeber und Lehrer fungierte. Ihre Ausbildung soll nach römischen Quellen viele Jahre, teils bis zu 20, gedauert haben, da das gesamte Wissen mündlich tradiert wurde. Die Druiden kannten die Mythen, die Gesetze und die Riten, die das Leben der Gemeinschaft lenkten. Sie entschieden über Schuld und Sühne, segneten Kriegszüge oder untersagten sie, indem sie durch Tabus, sogenannte Geasa, bestimmten, was erlaubt und was verboten war. Rituelle Handlungen waren oft mit großen Festen verbunden, die den Zyklus der Natur widerspiegelten. So wurden Samhain, Beltane und andere Jahreszeitenfeste gefeiert, die Übergänge markierten. Von Sommer zu Winter, von der alten zur neuen Ernte, vom Diesseits zur Welt der Ahnen. Dabei verschwammen die Grenzen zwischen Alltag und Mythos, zwischen Leben und Tod. Die Kelten glaubten fest an ein Weiterleben der Seele in einer jenseitigen Welt, die oft nicht als dunkles Schattenreich, sondern als üppiges Land der Jugend und Freude geschildert wurde. Größere Tempelanlagen, wie sie die Römer später bauten, kannten die Kelten in ihrer ursprünglichen Form nicht. Zwar entstanden mit wachsendem Kontakt zur Mittelmeerwelt gelegentlich umfriedete Heiligtümer mit Altären, doch das Herz ihres Kults blieb die Natur. Ihre heiligen Haine waren der Tempel, die flüsternden Bäume das Dach, unter dem die Druiden ihre Gesänge anstimmten und Opfer darbrachten. Damit spiegelte die keltische Religion die gesamte Struktur ihrer Gesellschaft. Sie war vielgestaltig, regional verwurzelt und von einer Priesterelite getragen, die Wissen und Macht in sich vereinte. Für die Kelten war Religion keine klar abgegrenzte Sphäre, sondern tief in den Alltag und das soziale Gefüge eingebunden. Rituale, Rechtsprechung, Krieg und Frieden. All das stand unter der Aufsicht der Druiden und ihrer Verbindung zu den Göttern. Dieses enge Ineinander von Spiritualität und Gemeinschaft machte den keltischen Kult zu einem tragenden Fundament ihrer Identität, das weit über das Rituelle hinausging und alle Lebensbereiche durchdrang. Kunst und Handwerk. Die Kunst und das Handwerk der Kelten gehören zu den eindrucksvollsten Zeugnissen ihrer Kultur und haben das Bild, das wir uns heute von ihnen machen, entscheidend geprägt. Kaum eine andere vorchristliche europäische Kultur hat ein so unverwechselbares, eigenständiges Formenvokabular hervorgebracht wie die Kelten mit ihren charakteristischen Knotenmustern, Spiralen und fließenden Ornamenten. Diese Designs finden sich nicht nur auf Schmuck und Waffen, sondern durchziehen ihre gesamte materielle Kultur und spiegeln eine tiefe Ästhetik wider, die weit mehr war als bloße Dekoration. Sie verband Kunst, Spiritualität und soziale Repräsentation auf einzigartige Weise. Bereits in der Hallstattzeit, aber noch stärker in der nachfolgenden Laternenkultur, entwickelte sich ein Kunststil, der sich von den streng geometrischen Mustern der vorhergehenden Epochen löste und in schwungvollen Linien, geschwungenen Ranken und dynamischen Tierdarstellungen seine Blüte fand. Typisch sind unendliche Flechtwerke und Spiralmotive, die ineinander übergehen und fast hypnotische Wirkungen erzeugen. Solche Muster hatten oft auch eine mythisch-symbolische Dimension und standen möglicherweise in Verbindung zu keltischen Vorstellungen vom Kreislauf des Lebens, vom endlosen Fluss der Zeit und von der Verbindung aller Dinge. Das Handwerk erreichte bei den Kelten eine hohe Meisterschaft, insbesondere in der Metallverarbeitung. Sie beherrschten das Schmieden von Eisen und Bronze, ebenso wie die aufwendige Verarbeitung von Gold und Silber. Ihre Schmiede stellten prunkvolle Schwerter her, deren Klingen nicht nur scharf und elastisch waren, sondern deren Griffe reich mit Einlegearbeiten und Gravuren geschmückt wurden. Schildbuckel, Helme und Lanzenspitzen waren häufig kunstvoll verziert, was nicht nur Status demonstrierte, sondern oft auch eine Schutzfunktion im magischen Sinne hatte. Berühmt sind insbesondere die Torks, massive Halsreifen aus Bronze, Silber oder Gold, die von Fürsten, Kriegern und bedeutenden Persönlichkeiten getragen wurden. Diese Schmuckstücke waren meist nicht einfach rund, sondern aufwendig gedreht, verdickt, mit Knäufen oder figürlichen Enden versehen und oft mit filigranen Mustern versehen. Sie dienten als sichtbare Zeichen von Rang, Macht und Zugehörigkeit und wurden sogar in antiken Berichten erwähnt. So beschreibt Julius Caesar die Gallier oft als Männer mit großen goldenen Halsringen. Doch nicht nur Waffen und Schmuck zeugen vom handwerklichen und künstlerischen Können der Kelten. Auch Alltagsgegenstände wie Kessel, Trinkhörner, Fibeln, Gewandnadeln und Wagenbeschläge wurden reich verziert. Solche Gegenstände sind in den Fürstengräbern Mitteleuropas und in den Schatzfunden aus Oppida vielfach überliefert. Oft fanden sich zudem komplizierte Muster auch auf Keramik und Holzbearbeitungen, was zeigt, dass sich der keltische Stil quer durch alle Lebensbereiche zog. Bemerkenswert ist außerdem, dass keltische Kunst trotz der weiten geografischen Verbreitung stets eine starke innere Einheitlichkeit bewahrte. Von Irland bis Galatien finden sich ähnliche Ornamente und Motive, die auf eine gemeinsame ästhetische Tradition hinweisen. Zugleich nahmen keltische Handwerker Anregungen von außen auf, etwa aus dem Mittelmeerraum, und integrierten sie kreativ in ihre eigene Formensprache. So war die Kunst der Kelten viel mehr als nur Zierat. Sie war Ausdruck einer tief verwurzelten Weltanschauung, die Schönheit, Status und Spiritualität untrennbar verband. Ihre Spiralen, Knoten und Tierwesen sind bis heute lebendig. Sie zieren moderne Tattoos, Schmuckstücke und Logos und erinnern daran, dass die keltische Kunst ein zeitloses Erbe hinterlassen hat, das bis weit über ihre historische Epoche hinaus fasziniert. Beginn des Niedergangs. Im 2. Jahrhundert vor Christus begann sich das Machtgefüge Europas grundlegend zu verschieben. Und für die Kelten bedeutete diese Zeit den schleichenden Beginn ihres politischen und kulturellen Niedergangs. Was zuvor eine weit verzweigte, kraftvolle und dynamische Kultur gewesen war, geriet nun zunehmend unter den Druck neuer, stärker organisierter Mächte. Im Süden breitete sich das expandierende Römische Reich aus, während im Norden germanische Stämme erstarkten und neue Räume beanspruchten. Zwischen diesen beiden aufstrebenden Kräften gerieten die Kelten mehr und mehr ins strategische Abseits. Der Druck kam von mehreren Seiten gleichzeitig. Im Süden verfolgte Rom seit dem 3. Jahrhundert vor Christus eine zunehmend aggressive Expansionspolitik. Nach den Punischen Kriegen gegen Karthago wandte sich die römische Macht nun verstärkt nach Norden und Nordwesten, also genau in jene Gebiete, in denen keltische Stämme bislang dominiert hatten. Der Wohlstand und die strategische Lage keltischer Oppida und Handelswege machten sie zu begehrten Zielen. Zudem sahen die Römer in den oft zersplitterten keltischen Stämmen eine latente Bedrohung ihrer Grenzen, nicht zuletzt aufgrund der historischen Erinnerung an die Plünderung Roms durch die Gallier im Jahr 390 vor Christus, die in der römischen Psyche tief verankert geblieben war. Während Rom von Süden vordrang, regte sich auch im Norden neues Unheil. Germanische Stämme wie die Kimbern, Teutonen und später die Sueben begannen sich weiter nach Süden auszubreiten. Diese Bewegungen führten zu Konflikten mit den keltischen Stämmen in Mitteleuropa, vor allem in den Gebieten des heutigen Süddeutschlands, Böhmens und der Schweiz. Zwar hatten die Kelten traditionell auch selbst Expansion betrieben, doch im Vergleich zu den zunehmend aggressiveren und besser organisierten Nachbarn wirkten sie nun oft überfordert. Ihre Gesellschaften, die auf Stammesstrukturen, persönliche Loyalität und lokale Fürstenherrschaft setzten, waren den zentralisierten Verwaltungs- und Heeresstrukturen Roms und der militärischen Schlagkraft größerer germanischer Verbände zunehmend unterlegen. Ein weiterer Schwachpunkt war die politische Uneinigkeit unter den Kelten selbst. Obwohl sie kulturell eng verbunden waren, bildeten sie keine einheitliche Allianz gegen äußere Feinde. Rivalitäten zwischen Stämmen, konkurrierende Anführer und unterschiedliche Interessen verhinderten ein gemeinsames Vorgehen. Während einige Stämme versuchten, sich mit Rom zu verbünden oder als Söldner zu verdingen, leisteten andere erbitterten Widerstand, meist jedoch vergeblich. Auch wirtschaftlich begann die keltische Welt unter Druck zu geraten. Der Fernhandel, einst eine wichtige Lebensader, wurde zunehmend von den Römern kontrolliert. Keltische Münzprägung, die in vorherigen Jahrhunderten blühte, ging allmählich zurück. Bedeutende Oppida verloren an Bedeutung oder wurden zerstört. Andere gerieten in römische oder germanische Hände. Das keltische Kunsthandwerk, einst berühmt für seine Metallarbeiten und Ornamentik, wurde durch neue, oft standardisierte römische Formen ersetzt. Dennoch war dieser Niedergang nicht abrupt oder vollständig. In vielen Regionen hielten sich keltische Strukturen noch über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, insbesondere dort, wo Rom noch nicht vollständig durchdrang oder wo die geografische Lage Schutz bot, wie etwa in Irland, Schottland oder Teilen von Galatien. Doch das 2. Jahrhundert vor Christus markiert zweifellos eine Wende. Von nun an waren die Kelten keine dominierende Macht mehr in Europa, sondern zunehmend in die Defensive gedrängt. Ihre Zeit als politische Kraft neigte sich dem Ende zu, auch wenn ihr kulturelles Erbe noch lange fortwirkte. Gallien wird römisch. Die Jahre 58 bis 51 vor Christus markieren einen entscheidenden Einschnitt in der Geschichte der Kelten, insbesondere in Gallien. In dieser kurzen, aber intensiven Phase unterwarf das expandierende Römische Reich unter der Führung von Julius Caesar die keltischen Stämme West- und Mitteleuropas, eroberte ihr Kernland und leitete eine umfassende Romanisierung ein, die das Gesicht der Region dauerhaft verändern sollte. Dieser Eroberungsfeldzug, festgehalten in Caesars eigenen Commentari de Bello Gallico, gehört zu den berühmtesten militärischen Unternehmungen der Antike und führte endgültig das Ende der keltischen Vorherrschaft auf dem europäischen Kontinent herbei. Gallien, das Gebiet des heutigen Frankreichs, Belgien und Teile der Schweiz, war damals eine der wichtigsten Hochburgen der keltischen Kultur. Es war in zahlreiche Stämme untergliedert, die zwar durch gemeinsame kulturelle Merkmale wie Sprache, Religion und Kunst verbunden waren, politisch jedoch voneinander unabhängig agierten und häufig in Rivalitäten und Kleinkriege verwickelt waren. Diese innere Zersplitterung machten sich die Römer zunutze, als Caesar im Jahr 58 vor Christus den Auftrag übernahm, Gallien zu sichern und zugleich seine eigene politische Karriere in Rom zu fördern. Was als Schutzmaßnahme gegen wandernde germanische Stämme begann, entwickelte sich rasch zu einem umfassenden Eroberungsfeldzug. Mit einer professionellen, hervorragend organisierten Armee zog Caesar von Sieg zu Sieg. Er schloss Bündnisse mit einzelnen keltischen Fürsten, schlug Aufstände nieder und eroberte systematisch Stadt für Stadt, Stamm für Stamm. Die berühmtesten Oppida, wie Bibracte oder Gergovia, wurden Zentren blutiger Kämpfe. Den Höhepunkt erreichte dieser Konflikt in der Gestalt von Vercingetorix, einem jungen, charismatischen Fürsten der Arverner, der es als erster verstand, zahlreiche gallische Stämme zu einem gemeinsamen Widerstand zu vereinen. Vercingetorix setzte auf eine Taktik der verbrannten Erde, zog sich in befestigte Städte zurück und versuchte, Caesars Nachschublinien abzuschneiden. Doch trotz einiger Erfolge, etwa bei Gergovia, konnte er die überlegene römische Kriegstechnik nicht dauerhaft brechen. Die entscheidende Schlacht fand schließlich 52 vor Christus bei Alesia statt. Dort verschanzte sich Vercingetorix mit einem großen Heer in einer Oppida-Festung. Caesar errichtete ein gigantisches Belagerungswerk, baute Doppelwälle gegen Angriffe von innen und von entlastenden gallischen Streitkräften von außen und zwang die Gallier so in die Kapitulation. Vercingetorix ergab sich, wurde nach Rom geführt, dort 6 Jahre später nach einem Triumphzug hingerichtet und ging doch zugleich als Symbol keltischen Freiheitswillens in die Geschichte ein. Mit der Niederlage von Alesia war Gallien de facto unterworfen. Caesar gliederte es als neue Provinz in das Römische Reich ein und in den folgenden Jahrzehnten setzte eine intensive Romanisierung ein. Straßen, Städte nach römischem Muster, Amphitheater und Tempel entstanden, lateinische Sprache und römisches Recht hielten Einzug. Viele keltische Traditionen verschmolzen dabei mit den neuen Einflüssen, während andere allmählich verschwanden. Doch der Untergang der politischen Selbstständigkeit bedeutete nicht das völlige Ende keltischer Identität. Vielmehr entstand in Gallien eine Mischkultur. In Religion, Kunst und lokalen Bräuchen lebten keltische Elemente weiter, nun eingebettet in den Rahmen des Imperium Romanum. Die Eroberung Galliens durch Caesar war somit ein doppeltes Ereignis. Sie beendete die keltische Dominanz in Westeuropa, leitete aber zugleich eine kulturelle Symbiose ein, deren Spuren in Sprache, Toponymie und Volksglauben noch bis weit in die spätere Geschichte Frankreichs und darüber hinaus reichen. Britannien wird römisch. Die Eroberung Britanniens durch Rom im Jahr 43 nach Christus unter Kaiser Claudius war ein weiterer entscheidender Schritt in der Ausbreitung des Römischen Reiches und bedeutete zugleich einen tiefgreifenden Einschnitt in der Geschichte der dort lebenden keltischen Völker. Nachdem Gallien unter Julius Caesar bereits fast ein Jahrhundert zuvor vollständig romanisiert worden war, richteten sich die Blicke Roms nun endgültig auf die Insel jenseits des Ärmelkanals, wo zahlreiche keltische Stämme lebten, die mit ihren kontinentalen Verwandten in regem Austausch standen. Schon Caesar selbst hatte Britannien in den 50er Jahren vor Christus in 2 kurzen Feldzügen betreten, jedoch ohne eine dauerhafte Besetzung anzustreben. Erst unter Claudius sah das Imperium eine strategische Notwendigkeit und einen politischen Prestigegewinn in einer dauerhaften Inbesitznahme. Im Jahr 43 nach Christus landete eine gut organisierte römische Invasionsstreitmacht in Südostengland und stieß rasch ins Landesinnere vor. Zahlreiche lokale keltische Könige unterwarfen sich oder schlossen Bündnisse mit den Römern, während andere erbitterten Widerstand leisteten. Die römischen Feldzüge führten in den folgenden Jahrzehnten tief in das heutige England hinein und zeitweise sogar bis in die Lowlands Schottlands. Die bekannteste Episode dieses Widerstandes ist der Aufstand der Icena-Königin Boudica um 61 nach Christus, die in einer eindrucksvollen Revolte mehrere römische Städte niederbrennen ließ, bevor sie schließlich geschlagen wurde. Solche Aufstände zeugen davon, dass die keltische Bevölkerung die neue Ordnung keineswegs widerstandslos hinnahm. Trotz aller Kämpfe setzte sich die römische Herrschaft schließlich durch und führte zu einer tiefgreifenden Transformation Britanniens. Die Römer gründeten Städte wie Londinium, London, Camulodunum, Colchester und Verulamium, St. Albans, bauten Straßennetze und errichteten Militärlager, von denen aus sie das Land kontrollierten. Auch der berühmte Hadrianswall, der rund ein Jahrhundert später im Norden errichtet wurde, sollte Britannien gegen Übergriffe der nicht unterworfenen keltischen Stämme in Schottland, den Pikten, schützen. Die Eingliederung Britanniens ins Imperium bedeutete nicht das Verschwinden der Kelten, sondern vielmehr eine weitreichende Romanisierung. Latein wurde Verwaltungssprache, römische Architektur, Kleidung und Religion verbreiteten sich und viele keltische Adelige integrierten sich in die römische Elite. Gleichzeitig blieben jedoch zahlreiche keltische Traditionen, insbesondere im ländlichen Raum, weiterhin lebendig. Heiligtümer und Naturkulte wurden teils in römische Formen überführt, teils eigenständig weitergepflegt. Die keltischen Stämme Britanniens wurden so Teil des riesigen Imperium Romanum und erlebten mehrere Jahrhunderte des relativen Friedens und wirtschaftlicher Blüte. Diese Epoche hinterließ tiefe Spuren. Zahlreiche römische Straßen und Städte überlebten das Imperium selbst, und die kulturelle Durchdringung prägte England noch lange nach dem Abzug der Legionen im 5. Jahrhundert. Zugleich blieben die Kelten nördlich des Hadrianswalls, in Schottland und Irland, außerhalb des direkten römischen Einflusses, wodurch sich dort eigene, stärker keltisch geprägte Kulturen weiterentwickeln konnten. Ein Aspekt, der später noch eine bedeutende Rolle spielen sollte. So stellt die römische Eroberung Britanniens eine Schlüsselphase dar, in der keltische Völker in England und Wales in das Gefüge des Imperiums eingegliedert wurden, wodurch sie Teil einer großen, urbanisierten und weitgehend romanisierten Welt wurden, während ihre entfernten Verwandten auf den britischen Inseln weiterhin ihre Eigenständigkeit behaupten konnten. Germanen verdrängen Kelten. Der Prozess, durch den die Germanen die Kelten in Mitteleuropa zunehmend verdrängten, gehört zu den langfristig wirksamsten Entwicklungen der europäischen Frühgeschichte. Er vollzog sich über mehrere Jahrhunderte hinweg, intensivierte sich jedoch besonders ab dem 2. und 1. Jahrhundert vor Christus und führte schließlich dazu, dass die keltische Kultur in vielen ihrer angestammten Siedlungsgebiete Mitteleuropas verschwand oder in germanisch geprägte Strukturen überging. Diese Verschiebung der ethnischen und kulturellen Landkarte prägte die Regionen zwischen Rhein, Donau und Elbe tief und leitete das ein, was später als das germanische Europa bezeichnet werden sollte. Bereits in der späten Laternzeit, also etwa ab dem 2. Jahrhundert vor Christus, gerieten die keltischen Stämme immer stärker unter Druck. Während Rom von Süden her vorrückte und keltische Gebiete annektierte oder indirekt kontrollierte, drangen von Norden und Nordosten germanische Gruppen vor, die ihrerseits auf der Suche nach neuen Siedlungsräumen waren. Ob dieser Druck in erster Linie durch Klimaschwankungen, Innere Konflikte unter den Germanen oder durch einfache Expansionslust motiviert war, ist bis heute Gegenstand der Forschung. Sicher ist jedoch, dass sich germanische Gruppen wie die Sueben, Chatten und später die Markomannen und Quaden in Gebiete begaben, die zuvor fest in keltischer Hand gewesen waren. Diese germanische Expansion führte zu einem langsamen, oft kaum sichtbaren Prozess der Verdrängung, Überlagerung und Durchmischung. Anders als bei den römischen Eroberungen, die oft mit drastischen militärischen Niederlagen und massiven politischen Umbrüchen verbunden waren, verlief diese ethnische Verschiebung meist dezentral. Keltische Gemeinschaften wanderten ab, suchten Schutz in den stärker romanisierten Regionen Galliens oder wurden schlicht assimiliert. In manchen Gegenden verschmolzen keltische und germanische Gruppen zu neuen Stammesverbänden, in denen keltische Traditionen teilweise fortlebten. Archäologisch lässt sich dieser Wandel an veränderten Siedlungsformen, Grabritualen und Handwerksprodukten ablesen. Während die kunstvollen keltischen Metallarbeiten und ihre typischen Siedlungsanlagen wie die Oppida allmählich verschwanden, traten neue germanische Stilmerkmale und Formen zutage. Dabei übernahmen germanische Eliten durchaus noch Elemente keltischer Kultur, etwa in der Kunst oder beim Schmuck, was zeigt, dass die kulturelle Übergangsphase komplexer war, als es einfache Begriffe wie Verdrängung suggerieren. Für die Kelten bedeutete dieser Prozess jedoch langfristig den Verlust ihrer kulturellen Eigenständigkeit in Mitteleuropa. Regionen wie Süddeutschland, Böhmen oder das heutige Österreich, die über Jahrhunderte blühende Zentren keltischer Kultur gewesen waren, wurden nach und nach zu Siedlungsgebieten germanischer Stämme. Die politische und gesellschaftliche Struktur der keltischen Fürstentümer, die Oppida und die Stammesallianzen, lösten sich auf oder gingen in neuen Formationen auf. Gleichwohl verschwanden die Kelten nicht spurlos. Viele ihrer Technologien, Kunststile und auch religiösen Vorstellungen fanden Eingang in germanische Lebenswelten. In den Grenzgebieten zu den römischen Provinzen kam es zudem zu einer dreifachen Mischung. Römische, keltische und germanische Elemente verbanden sich zu einer eigenen, spannungsreichen Kultur, die in den kommenden Jahrhunderten das Fundament für das spätere fränkische und alemannische Europa bildete. Damit steht die Verdrängung der Kelten durch die Germanen in Mitteleuropa exemplarisch für die fließenden Übergänge der europäischen Frühgeschichte. Es war kein abrupter Bruch, sondern ein langsamer, vielfach regional unterschiedlicher Wandel, der eine neue ethnische und kulturelle Realität schuf. Die Kelten, die einst die dominierende Kraft Mitteleuropas gewesen waren, wurden so Teil größerer Bewegungen und Strömungen, die die Landkarte Europas auf Dauer veränderten. Irland und Schottland bleiben keltisch. Während große Teile des keltischen Europa im Zuge römischer Expansion oder unter dem Druck germanischer Völker ihre Eigenständigkeit verloren, blieben Irland und große Teile Schottlands bemerkenswert unbehelligt von diesen Entwicklungen. Diese Regionen bildeten so gewissermaßen Rückzugsräume der keltischen Welt, in denen Sprache, Kultur und soziale Strukturen über Jahrhunderte weiterlebten, während auf dem europäischen Festland die keltischen Hochkulturen weitgehend untergingen oder romanisiert wurden. Rom stieß bei seinen Eroberungen in Britannien zwar bis an die Grenzen Schottlands vor, doch das raue Terrain und der erbitterte Widerstand der dort ansässigen keltischen Stämme, insbesondere der Pikten, verhinderten eine dauerhafte Kontrolle. Der berühmte Hadrians Wall, errichtet ab 122 nach Christus, markierte letztlich die Nordgrenze des römischen Imperiums in Britannien. Jenseits davon blieben die Hochlande und Inseln Schottlands eine Welt eigenständiger, keltisch geprägter Gesellschaften, die ihre Traditionen und politischen Strukturen bewahrten. Noch deutlicher zeigt sich die Sonderstellung Irlands. Die Insel wurde nie Teil des Römischen Reiches. Zwar gab es Kontakte, römische Händler und Abenteurer erreichten irische Küsten, römische Waren gelangten ins Land, und es wird angenommen, dass römische Einflüsse über Flüchtlinge oder Söldner hereindrangen. Doch eine militärische Okkupation, die den kulturellen Wandel wie in Gallien oder England herbeigeführt hätte, blieb aus. So konnte sich in Irland eine keltische Kultur erhalten, die weitgehend ungestört eigene Entwicklungen nahm. Die gesellschaftlichen Strukturen in Irland und Schottland blieben über lange Zeit typisch keltisch geprägt. Es existierten weiterhin Stammesgesellschaften mit Clans und lokalen Königen, Rí, die ihre Herrschaft auf persönliche Gefolgschaft, dynastische Verbindungen und ein System mündlich überlieferter Gesetze, in Irland bekannt als Brian Law, stützten. Auch die traditionelle Rolle der Barden und Dichter, Filid, sowie eine tief verwurzelte Erzählkultur hielten sich dort. Besonders bedeutend ist jedoch die sprachliche Kontinuität. Während auf dem Kontinent die keltischen Sprachen im Zuge der Romanisierung und später unter germanischem Einfluss weitgehend verschwanden, entwickelten sich in Irland und Schottland die gälischen Sprachformen weiter. Aus dem irischen Goidelisch entstanden das irisch-gälische und später das schottisch-gälische, die beide bis heute gesprochen werden, ebenso wie das walisische und bretonische in anderen keltisch geprägten Regionen. Dadurch blieben keltische Sprachwelten lebendig und sind bis in die Gegenwart Teil der kulturellen Identität dieser Länder. Nicht zuletzt führte die relative Abgeschiedenheit dieser Gebiete dazu, dass sich dort in späterer Zeit einzigartige keltisch-christliche Traditionen herausbildeten, die altes heidnisches Erbe mit dem neuen Glauben verbanden. In Irland entstanden Klöster und Handschriften, die keltische Ornamentik mit christlichen Motiven verschmolzen und somit ein bemerkenswertes Zeugnis für die kulturelle Lebenskraft der Kelten lieferten. So bewahrten Irland und Schottland eine keltische Kontinuität, die den politischen Untergang der keltischen Fürstentümer auf dem Kontinent überdauerte. Diese Regionen wurden zu einer Art lebendigen Gedächtnis der keltischen Welt, deren Sprache, Mythen und soziale Muster dort weiterwuchsen, während sie andernorts längst von der Bühne der Geschichte verschwunden waren. Sie sind damit Schlüssel dafür, dass wir heute überhaupt noch von einer keltischen Kultur sprechen können, die sich bis in die Gegenwart verfolgen lässt. Christianisierung. Mit dem Beginn des 5. Jahrhunderts setzte auf den britischen Inseln eine tiefgreifende geistige und kulturelle Transformation ein, die Christianisierung. Für Irland und später auch Schottland bedeutete dieser Prozess jedoch weit mehr als nur einen Wechsel des religiösen Bekenntnisses. Er führte zu einer einzigartigen Verschmelzung von altem keltischen Erbe mit der neuen christlichen Lehre und schuf damit eine eigenständige, reichhaltige Kultur, die bis heute bewundert wird. Besonders in Irland, das nie römisch besetzt war, kam das Christentum auf ungewöhnliche Weise an. Nicht durch militärische Eroberung, sondern durch Mission und innere Wandlungsprozesse. Die berühmteste Gestalt dieser Bewegung ist der heilige Patrick, der im 5. Jahrhundert in Irland wirkte und dessen Leben und Legenden untrennbar mit der Christianisierung der Insel verbunden sind. Patrick und andere Missionare gewannen nach und nach die lokalen Könige und Clanführer für die neue Religion, die sich so auf friedlichem Wege verbreitete. Dabei ging das Christentum geschickt auf vorhandene gesellschaftliche Strukturen ein und integrierte viele Elemente keltischer Tradition, anstatt sie brutal zu brechen. In diesem kulturellen Klima entstand eine faszinierende Synthese. Keltische Kunst und Symbole verschmolzen mit biblischen Themen und Motiven. Klöster wurden zu geistigen und künstlerischen Zentren, in denen die alten keltischen Fertigkeiten der Ornamentik, der Metall- und Steinbearbeitung und des Geschichtenerzählens eine neue Blüte erlebten. Besonders die berühmten illuminierten Handschriften, reich verzierte Evangelienbücher, sind Ausdruck dieser Symbiose. Das bekannteste Beispiel ist das um 800 entstandene Book of Kells, das heute im Trinity College in Dublin aufbewahrt wird. Es verbindet keltische Spiralen, Knoten und Tiermotive mit christlichen Szenen und Schriftzügen von atemberaubender Schönheit und Detailfreude. Auch keltische Hochkreuze, große steinerne Monumente mit figürlichen Darstellungen und typischen Flechtmustern sind ein sichtbares Zeichen dafür, wie die neue Religion sich der Bildsprache und Kunstformen der Kelten bediente, um ihre Botschaft zu verbreiten. So entstand ein Christentum, das stark von keltischer Vorstellungswelt geprägt war und seinerseits das Weiterleben alter Mythen und Symbole ermöglichte, nun eingebettet in eine christliche Heilsgeschichte. Die Klöster Irlands und Schottlands spielten außerdem eine zentrale Rolle in der Bewahrung und Weitergabe von Wissen. Mönche kopierten nicht nur christliche Texte, sondern auch altes keltisches Sagengut und Rechtssammlungen, wodurch sie das kulturelle Erbe ihrer Vorfahren sicherten. In der sogenannten irischen Missionsbewegung trugen irische Mönche ab dem 6. Jahrhundert ihre Bildung und ihren Glauben nach Kontinentaleuropa, gründeten Klöster in Gallien, Germanien und Italien und waren damit maßgeblich an der Christianisierung und Kultivierung dieser Gebiete beteiligt. So markiert die Christianisierung Irlands und Schottlands keineswegs ein abruptes Ende der keltischen Kultur, sondern vielmehr eine kreative Umgestaltung. Die Kelten nahmen das Christentum in ihre eigenen gesellschaftlichen und ästhetischen Formen auf, sodass etwas Neues entstand. Eine keltisch-christliche Kultur, die sich sowohl durch tiefe Spiritualität als auch durch eine beispiellose Kunstfertigkeit auszeichnete. Diese Blütezeit hat uns einige der großartigsten Werke frühmittelalterlicher Kunst hinterlassen und macht die Geschichte der Kelten in Irland und Schottland zu einem der leuchtendsten Kapitel ihres langen Fortlebens. Moderne Kelten. Obwohl die Kelten als politische und militärische Macht längst von der europäischen Bühne verschwunden sind, lebt ihr Erbe in überraschender Weise bis in die Gegenwart fort. Besonders sichtbar wird dies an den keltischen Sprachen, die, trotz aller historischen Umbrüche, Eroberungen und Assimilationsprozesse, bis heute in verschiedenen Regionen Europas überdauert haben und dort weiterhin eine zentrale Rolle für Identität und Kultur spielen. Zu diesen modernen keltischen Sprachen gehören das Irisch in Irland, Walisisch in Wales, Bretonisch in der Bretagne und Schottisch-Gälisch in Teilen Schottlands. Auch das Kornische in Cornwall erlebt seit einigen Jahrzehnten eine kleine Renaissance, nachdem es im 18. Jahrhundert zeitweise als ausgestorben galt. Diese Sprachen sind direkte Nachfahren der alten keltischen Sprachfamilien und stellen damit eine unmittelbare Verbindung zu jener Welt her, die von Hallstatt und Latenn bis zur römischen Zeit den europäischen Kontinent prägte. Die Erhaltung dieser Sprachen war alles andere als selbstverständlich. Über Jahrhunderte standen sie unter starkem Druck dominanter Reichs- und Nationalsprache, sei es Englisch, Französisch oder Deutsch. In Wales etwa war das Walisische lange Zeit in Schulen und Verwaltung geächtet. Ebenso wurde in Irland das Irische während der britischen Kolonialzeit systematisch zurückgedrängt. In der Bretagne geriet das Bretonische durch die Zentralisierung des französischen Staates stark ins Hintertreffen. Dennoch hielten sich überall lokale Traditionen, Familien, Dichter und Sänger, die diese Sprachen weitergaben. Heute sind die keltischen Sprachen zu Symbolen kultureller Selbstbehauptung geworden. In Irland ist Irisch offizielle Landessprache neben Englisch, wenngleich es im Alltag meist hinter der englischen Sprache zurücktritt. In Wales erlebt Walisisch seit den 1990ern eine beeindruckende Wiederbelebung. Zweisprachige Schilder, Schulen und Medien fördern aktiv den Gebrauch. Bretonisch wird vor allem von kulturellen Bewegungen getragen, die Festivals und Sprachkurse organisieren, um das Erbe lebendig zu halten. In Schottland ist Schottisch-Gälisch vor allem in den Highlands und auf den Inseln verbreitet und wird durch staatliche Förderungen sowie durch Musik und Literatur gepflegt. Neben der Sprache hat sich auch ein Bewusstsein für eine gemeinsame keltische Identität entwickelt, das vor allem seit dem 19. Jahrhundert im Zuge des sogenannten Celtic Revival stärker hervortrat. Dieses kulturelle Wiederaufleben zeigt sich in Literatur, Musik und Kunst, aber auch in einem stolzen Festhalten an regionalen Bräuchen und Symbolen. Ob bei irischen Celis, bretonischen Festnos, walisischen Ice Tedfords oder schottischen Highland Games, überall wird sichtbar, dass die Nachfahren der Kelten ihre alten Wurzeln hochhalten. So stehen die modernen Kelten trotz aller Globalisierung und Angleichung für eine lebendige Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ihre Sprachen und Traditionen sind nicht bloß museale Überreste, sondern Ausdruck einer aktiven, selbstbewussten Kultur, die ihren Platz im modernen Europa behauptet. Sie führen damit eindrucksvoll vor Augen, dass die keltische Geschichte kein abgeschlossenes Kapitel ist, sondern ein weitergeführter Erzählstrang, der bis heute in Sprache, Musik, Geschichten und in der Identität ganzer Regionen lebendig bleibt. Keltisches Erbe weltweit. Das keltische Erbe ist heute längst nicht mehr nur eine historische Erinnerung an ein Volk der Eisenzeit oder an die von Römern und Germanen verdrängten Stämme Europas. Vielmehr hat sich im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte eine lebendige, oft auch romantisch verklärte Vorstellung von keltischer Identität entwickelt, die weit über die alten Siedlungsgebiete hinausreicht und weltweit Menschen inspiriert. Besonders seit dem Celtic Revival im 19. Jahrhundert hat sich das keltische Erbe zu einem kulturellen Phänomen mit globaler Ausstrahlung entwickelt. Dieses Celtic Revival entstand zunächst in Irland und Schottland als Teil nationaler Unabhängigkeits- und Identitätsbewegungen. Intellektuelle, Dichter und Künstler entdeckten die alten Mythen, Legenden und Symbole neu, griffen sie auf, romantisierten sie und machten sie zu einem Gegenentwurf zu englischer Vorherrschaft und einer als entfremdet empfundenen Moderne. Literatur und Kunst blühten auf, William Butler Yeats und die Celtic Twilight-Bewegung in Irland, aber auch Sammlungen alter Sagen, die Ossian-Dichtungen James Macphersons oder keltisch inspirierte Architektur- und Schmuckentwürfe prägten eine neue Ästhetik. Diese Rückbesinnung auf keltische Ursprünge hatte enorme Wirkung. Sie prägte nationale Identitäten und stärkte das Selbstbewusstsein in Regionen, die sich lange als kulturell unterlegen empfunden hatten. In Wales wurden alte Gesangs- und Dichtwettbewerbe, die Ice Tedfords, wiederbelebt. In der Bretagne knüpfte man an bretonische Musik und Feste an. Auch die Pflege der Sprachen gewann in dieser Zeit neue Bedeutung und wurde zum politischen Akt. Von Europa aus schwappte die keltische Renaissance über den Atlantik. Millionen Menschen aus Irland, Schottland, Wales und der Bretagne waren in den Jahrhunderten zuvor nach Nordamerika, Australien und andere Teile der Welt ausgewandert, oft aus wirtschaftlicher Not oder infolge politischer Konflikte. Ihre Nachfahren griffen das keltische Erbe auf, um sich kulturell zu verorten und ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. So entstanden St. Patrick's Day-Paraden in den USA und Kanada, Festivals mit Dudelsackmusik und Highland Games in Neuseeland oder Cape Breton in Kanada, wo das gälische Liedgut und Tanztraditionen bis heute lebendig sind. Typische Symbole, die oft eher dem modernen Bild von Kelten entspringen als den historischen Tatsachen, sind weltweit bekannt geworden. Das dreiblättrige Kleeblatt, Shamrock, das angeblich von St. Patrick zur Erklärung der Dreifaltigkeit verwendet wurde, ist längst ein universelles Zeichen irischer Identität. Keltische Knoten, Spiral- und Flechtmuster zieren Schmuck, Tattoos und Logos und stehen für eine tiefe Verbindung zur Natur und einer mythischen Vergangenheit. Der keltische Baum des Lebens oder das Triketra, dreifaches Knotensymbol, sind ebenso verbreitet. Die moderne keltische Musik, ob als traditioneller Folk oder in populären Variationen von Enya bis Celtic Rock, begeistert Menschen auf der ganzen Welt und schafft eine emotionale Verbindung zu dieser alten, zugleich aber kreativ neu interpretierten Kultur. Festivals von Lorient in der Bretagne über die Celtic Connections in Glasgow bis zu zahllosen Veranstaltungen in Nordamerika ziehen Millionen Besucher an und belegen, wie kraftvoll die Idee eines keltischen Erbes noch heute ist. So zeigt sich das keltische Erbe im 21. Jahrhundert als vielschichtiges, globales Kulturphänomen. Es vereint historische Wurzeln mit romantischer Verklärung, lokale Traditionen mit weltweiter Populärkultur. Es lebt in Sprachen und Musik, in Symbolen und Geschichten weiter und vermittelt bis heute Menschen ein Gefühl von Identität, Zugehörigkeit und einer mythisch aufgeladenen Verbindung zu einer uralten europäischen Vergangenheit.